Die Suche der Europäer nach kostbaren Ressourcen in Lateinamerika hat eine lange Geschichte. Schon die Spanier und Portugiesen durchschürften den lateinamerikanischen Subkontinent während ihrer 300-jährigen Kolonialzeit nach edlen Metallen. Mit der Unabhängigkeit Anfang des 19. Jahrhunderts nahm das Interesse an gewinnbringenden Ressourcen nicht ab. Der Einfluss der europäischen Wirtschaftsmächte auf Lateinamerika blieb stark. Auch die immer stärker werdende USA blickt seit Ende des 19. Jahrhunderts interessiert auf den Subkontinent. Was als gewinnbringend betrachtet wird, hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Inzwischen werden strategische Ressourcen oft mit einem hohen Militäraufgebot geschützt. Gerade in Lateinamerika kann man den Zusammenhang zwischen geostrategischen Ressourcen und deren militärischen Sicherung sehr gut beobachten. Beispiel 1. Kolumbien ist das hochmilitarisierteste Land Lateinamerikas, so die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Ana Esther Ceseña.
Colombia es una militarización más tradicional, sustentada en el combate al narcotráfico.
Die Militarisierung in Kolumbien ist eher traditionell gegen den Drogenhandel gerichtet. Inzwischen wird sie aber auch klar im Rahmen eines Kampfes gegen den Terrorismus eingesetzt. Der Drogenhandel ist ja inzwischen nicht nur auf Kolumbien konzentriert, sondern hat sich zum Beispiel in Richtung Norden bis nach Mexiko ausgebreitet. Mit dem Plan Colombia finanzieren die USA die Militarisierungspolitik der kolumbianischen Regierung, die auch gegen Proteste aus der eigenen Bevölkerung gerichtet ist. Sie finanzieren aber auch paramilitärische Einheiten. Dadurch wird in Kolumbien eine Kultur des Terrors aufrechterhalten. Das bedeutet, die Menschen werden überall im Land terrorisiert.
Amplia y pormenorizada. En todos lados la gente está aterrorizada en Colombia.
Neben dem Drogenhandel gibt es viele Gründe dafür, warum Kolumbien militarisiert wurde. Kolumbien ist vom Norden her der Eingang nach Südamerika und damit von größter strategischer Bedeutung für die USA. Im Süden Kolumbiens beginnt das Amazonasbecken. Das Land verfüge zudem über verschiedenste Ressourcen, so Ceseña.
Kolumbien verfügt über eine riesige biologische Vielfalt. Es hat aber auch Wasser, Edelsteine und sehr viel Kohle. Auch Erdöl gibt es.
Zum Zwecke der militärischen Kontrolle Kolumbiens setzen die Regierung und die USA nicht nur auf Armee und Polizei. Besonders die Paramilitärs spielen eine wichtige Rolle. Ihnen wird ein Großteil der Menschenrechtsverletzungen wie Massaker, gewaltsame Vertreibungen und Morde an Oppositionellen vorgeworfen. Verbrechen, die sich die Institution eines angeblichen demokratischen Rechtsstaats nicht erlauben dürfen. Das sei durchaus beabsichtigt, sagt Ana Esther Ceseña, denn es sei die Funktion der Paramilitärs, die Bevölkerung zu verunsichern und Terror zu verbreiten.
Los militares entran a las poblaciones quemando todas las casas, cortando cabezas de los jóvenes, haciendo...
Die Paramilitärs dringen in die Dörfer ein, brennen die Häuser nieder, enthaupten Jugendliche. Die Bevölkerung wird auf diese Art vertrieben. Sie fliehen, sie trauen sich nicht wieder zurückzukommen und dadurch überlassen sie den Paramilitärs ihr Land. Paramilitärs arbeiten außerdem als Security Guards bei den Großgrundbesitzern oder bei Unternehmen. Sie beschützen auch den Drogenhandel. Die Paramilitärs haben also viele verschiedene Funktionen. Am Beispiel Kolumbiens sieht man also, dass der Paramilitarismus ein fundamentaler Bestandteil der Militarisierung ist.
Pero sí son un componente fundamental de los procesos de militarización.
Kolumbien ist für seinen traditionellen Verbündeten, die Vereinigten Staaten, auch aus anderen Gründen von Wichtigkeit. Mit Venezuela teilt Kolumbien eine lange und schwer kontrollierbare Grenze. Venezuelas Präsident Hugo Chavez ist einer der lateinamerikanischen Hauptfeinde der USA. Venezuela ist der größte Erdölproduzent Lateinamerikas und für die USA von größter Wichtigkeit. Während ein US-finanzierter Putschversuch gegen Chavez 2002 gescheitert war, behalten die USA durch die Militarisierung Kolumbiens die Option, den unliebsamen Präsidenten von Kolumbien aus militärisch zu beseitigen. Beispiel 2. Auch in den Coca-Anbauländern Ecuador, Peru und Bolivien waren und sind die USA massiv militärisch präsent, so der Coca-Gewerkschafter Dionisio Núñez aus Bolivien.
Plan Colombia, la versión boliviana se llamó el Plan Dignidad, ¿no? Llevado por los anteriores gobiernos, que implicaba una presencia.
Die bolivianische Version des Plan Colombia hieß Plan der Würde. Wurde von den ehemaligen Regierungen Boliviens installiert. Das bedeutete eine hohe Präsenz von Militär und Polizei in den beiden Coca-Anbaugebieten Yungas und Chapare. Dort gab es unzählige Militärbasen und Polizeieinheiten. Hinzu kamen Spezialeinheiten, die von der US-amerikanischen Drogenpolizei DEA ausgebildet wurden. Die Folgen der Militarisierung in Bolivien waren in abgeschwächter Form dieselben wie in Kolumbien. Ein höheres Gewaltaufkommen, höhere Repressionen, Verletzungen der Menschenrechte. Militärs, die gegen den Drogenhandel eingesetzt wurden, waren selbst in Drogenkorruptionsfälle verwickelt.
Inclusive los mismos efectivos, ya sea de las Fuerzas Armadas o la Policía, ¿no? Inmersos en actos de corrupción o en actos de narcotráfico.
Interesse an einer Militarisierung der Coca-Anbaugebiete haben hauptsächlich die USA. Fast 80% der Gelder, die die bolivianische Regierung von Seiten der USA erhielt, waren für die Antidrogeneinheiten bestimmt. Doch neben dem Drogenkrieg wurden diese Einheiten auch gegen soziale Proteste eingesetzt, zum Beispiel gegen die gewerkschaftlich organisierten Coca-Bauern. Doch die Militarisierung konnte nicht das Erstarken der sozialen Bewegung verhindern. Sie hat den Aufstieg der MAS zur bedeutendsten politischen Kraft Boliviens und den Weg Evo Morales von Coca-Bauern zum Präsidenten womöglich sogar befördert. Der Drogenhandel begann in Bolivien in den 70er Jahren im Rahmen der Militärdiktatur und wurde danach unter dem Label der neoliberalen Politik weitergeführt. Nicht einmal 2% der Gewinne des Drogenhandels bleiben in den Coca-Anbauländern Peru, Bolivien und Kolumbien selbst. Es sind nicht die Kleinbauern, die vom Coca-Anbau profitieren, es sind die Zwischenhändler. Während der Militärdiktatur waren es die Militärs selbst und später die neoliberalen Politiker, die in Bolivien in den Drogenhandel verwickelt waren. Aus diesen Gründen ist es so, Dionisio Núñez, für den Präsidenten Evo Morales wichtig, dass die Coca-Pflanze wieder hauptsächlich als eine traditionelle Pflanze der Andenregion gesehen wird.
El tema, digamos, de la revalorización de la coca que ha planteado el presidente, ¿no?
Der Präsident möchte die Coca-Pflanze wieder zu seinem ursprünglichen Wert zurückbringen. Er fordert eine Rationalisierung des Anbaus, anstatt Coca-Felder zu zerstören. Dies würde in Zukunft auch ein Eingreifen der Spezialeinheiten nicht mehr nötig machen. Die Idee ist vielmehr, dass diese Militär-, Polizei- und Spezialeinheiten an die Grenze versetzt werden und diese kontrollieren, damit die chemischen Produkte, die für die Kokainherstellung nötig sind, nicht mehr nach Bolivien reinkommen. Denn all diese Produkte stammen aus den Nachbarländern.
Beispiel 3. Die Karibik, eine weitere Region von geostrategischer Bedeutung. In ihr befinden sich die Erdölreserven Kolumbiens, Venezuelas, Mexikos und Kubas. Seit Jahren versucht die USA, diese Region militärisch zu kontrollieren, um dort ihre Vormachtstellung zu sichern. Auch Frankreich war dort immer wieder militärisch aktiv. Haiti, das auf halber Strecke zwischen Kuba und Venezuela liegt, war in den letzten 90 Jahren dreimal Angriffsziel von Seiten der USA und Frankreichs. Da Haiti versucht hat, seit Beginn seiner Unabhängigkeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, sich von den großen Mächten zu lösen, wurde es wirtschaftlich sanktioniert und hatte somit einen schwierigen Einstieg in den Weltmarkt. Kein lateinamerikanisches Land ist heute so arm wie Haiti. Für den haitianischen Wirtschaftswissenschaftler Camille Chamet dienen die Invasionen dazu, um die sozialen Bewegungen zu unterdrücken. Viele Aktivisten aus den sozialen Bewegungen hatten große Hoffnung in den Pfarrer Aristide gesetzt und wählten ihn 1991 zum Präsidenten. 7 Monate später kam es zu einem gewalttätigen Staatsstreich mit 300.000 Vertriebenen und 5.000 Toten. Aristide verließ das Land und ging ins Exil in die USA. Kurze Zeit später kam er, so Chalmers, mit US-Marines zurück. Wieder als Präsident im Amt änderte er seinen politischen Kurs und entwickelte sich zum großen Verfechter der neoliberalen Politik. Für Chalmers wurde somit eine neue Wirtschaftskrise eingeleitet, die zu großen Protesten führte.
Aristide wird 2004 durch eine erneute militärische Invasion der USA gestürzt. Vorangegangen waren schwere innenpolitische Auseinandersetzungen, denn die sozialen Bewegungen lehnten die neoliberalen Konzepte und deren soziale Folgen radikal ab. Mit dieser Konfrontation als Vorwand begann eine neue Etappe der militärischen ausländischen Besatzung, diesmal durch französische, kanadische, US-amerikanische und chilenische Truppen. Wir von den sozialen Bewegungen denken, dass die militärische Besatzung vor allem im aktuellen geopolitischen Kontext von größter Bedeutung ist. Die USA haben ein langfristiges Ziel, gegen die Regierung von Kuba und Venezuela und alle Regierungen der Region vorzugehen, die ein Projekt der Autonomie und der Verteidigung ihrer Ressourcen entwickeln.
Militärisch haben sich die USA schnell aus Haiti zurückgezogen. Die militärischen Kapazitäten wurden und werden für den Irakkrieg benötigt. So hat die UNO mit der sogenannten MINUSTA auf Haiti das militärische Kommando übernommen. Die MINUSTA setzt sich aus Truppen aus Brasilien, Chile, Argentinien, Uruguay und Guatemala mit insgesamt fast 9000 Soldaten und Polizisten zusammen. Rechtlich gesehen dürfte die UNO militärisch gar nicht eingreifen, da weder ein Bürgerkrieg noch ein Genozid stattfand. Und leider sei die Vorgehensweise der MINUSTA besonders am Anfang nicht immer friedlich gewesen. So Chalmé.
Sí, se han dado intervenciones de la MINUSTA en contra de los barrios populares.
Es gab mehrere Interventionen der MINUSTA gegen die armen Stadtviertel. Sie waren sehr brutal, sie haben viele Menschen umgebracht, auch Unschuldige wie Kinder und alte Menschen. Es gibt Fotos, die Einschüsse in Häusern zeigen. Die Interventionen wurden nachts durchgeführt, wenn die Menschen geschlafen haben. Die Betroffenen haben erzählt, dass das Überfälle waren, bei denen Menschen gestorben sind. Brasilien, das die Truppen anführt, wurde sich der Gefahr bewusst und hat seinen Führungsstil ein wenig geändert.
La directiva brasileña tomó conciencia un poco del peligro y cambió un poco la orientación.
Obwohl die USA selbst militärisch in Haiti nicht mehr präsent sind, versuchen sie, die Region weiterhin zu kontrollieren und ihren Interessen zu unterwerfen. Ein Beweis dieser Vorgehensweise ist für den haitianischen Wirtschaftswissenschaftler Camille Chalmé ein Manöver.
La Marina de Estados Unidos va a organizar una gira en todo el Mar Caribe.
Im Juni 2006 führte die US-Marine ein Manöver im gesamten Karibischen Meer durch, mit vielen hoch ausgerüsteten Militärschiffen. Auch die MINUSTA nahm an dem Manöver teil. Deswegen ist es wichtig, das Mandat der MINUSTA zu verändern. Die MINUSTA hilft nicht der haitianischen Bevölkerung, sondern im Gegenteil, sie ist Teil der geopolitischen Kontrolle der Region.
No está ayudando al pueblo de Haití, al contrario, hace parte de una visión geopolítica del control de la región.
Beispiel 4. Eine weitere wichtige geostrategische Ressource ist Wasser, das sogenannte Gold der Zukunft. Neben dem Amazonasgebiet ist der Südosten Südamerikas eine wichtige geostrategische Region. An der vierfachen Grenze zwischen Paraguay, Brasilien, Argentinien und Uruguay befindet sich das drittgrößte unterirdische Wasserreservoir der Welt, das sogenannte Guarani-Aquifer. Neben großen europäischen und US-amerikanischen Konzernen und der US-Regierung hat auch die Weltbank ein großes Interesse in dieses Gebiet. Unter dem Vorzeichen der nachhaltigen Entwicklung führt es verschiedenste Projekte in den vier Ländern durch. Dass sich die beiden Länder Argentinien und Brasilien ihre militärische Souveränität im Grenzgebiet nicht nehmen lassen wollen, blieb für die USA nur noch Paraguay. Im März 2005 wurde ein Immunitätsabkommen zwischen USA und Paraguay abgeschlossen. Für die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Ana Esther Ceseña ist dieses Immunitätsabkommen eine Möglichkeit für die USA, sich in Paraguay dauerhaft militärisch zu installieren.
Fue haciendo un convenio de inmunidad con Paraguay.
Das Immunitätsabkommen mit Paraguay ermöglicht US-Truppen, dass sie rein und raus können, sich überall bewegen, ohne von Paraguay kontrolliert zu werden. Das bedeutet Bewegungsfreiheit für Personen und Güter. Zusätzlich sind sie mit dem Abkommen juristisch vor keinem nationalen oder internationalen Gericht verurteilbar. Das heißt, die Soldaten und die US-Regierung genießen eine juristische Immunität. Auf diese Weise installieren sich die US-Truppen in Paraguay und verwandeln es in eine einzige Militärbasis. Von dort aus kontrollieren sie die Ressourcen der Gegend.
Nächster Neben einer militärischen Präsenz können Vormachtstellung auch über Handelsverträge und Freihandelsabkommen gesichert werden. Während die Europäische Union traditionell auf diesen Weg ihre Pfründe sichert, setzen die USA immer stärker auf diese Möglichkeit und versuchen, eine gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA durchzusetzen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Während die USA militärisch in Lateinamerika präsent sind, schmückt sich die Europäische Union mit dem Banner des Schutzes der Menschenrechte. So beschränkt sich der Einfluss der EU traditionell auf die Wirtschaftsbeziehung. Wie sie aber immer wieder feststellen musste, ist der Abschluss von Handelsverträgen nicht reibungslos. Aus diesen Gründen, so der parteilose Abgeordnete im EU-Parlament Tobias Pflüger, wird das Militär für die EU immer wichtiger.
Die EU ist ein militärisch basierter Akteur geworden und will ein Global Player werden, jemand, der weltweit agiert. Und dann ist natürlich so, wer weltweit agieren will, will natürlich auch in Lateinamerika agieren. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass wirtschaftliche Einflussnahme an einem bestimmten Punkt immer seine Grenze hat. Und dann ist man in der EU zunehmend dazu übergegangen zu sagen, dann eben militärisch. Man macht es jetzt inzwischen so, wenn es wirtschaftlich nicht mehr geht, dann eben militärisch. Und das ist eine Entwicklung, die zunehmend auch in Lateinamerika kommen wird.
Bisher existieren noch keine konkreten Ideen und Strategien der militärischen Präsenz von Seiten der EU in Lateinamerika. Doch für Pflüger ist das nur eine Frage der Zeit. Neben dem Militär und dem Paramilitärs übernehmen die Geheimdienste eine immer wichtigere Rolle bei der Militarisierung. Besonders seit dem Attentat am 11. September 2001 ist diese Tendenz weltweit sehr deutlich zu beobachten. Die Geheimdienste arbeiten international vernetzt, wie man auch in Deutschland am Beispiel der Kofferbomben im Juli 2006 an zwei Bahnhöfen sehen konnte. Parallel erhalten sie immer mehr Befugnisse zur Beobachtung der Bevölkerung. Es werden im Kampf gegen den internationalen Terrorismus neue Sicherheitsgesetze beschlossen, damit man präventiv gegen ihn vorgehen kann. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Lateinamerika zu sehen, so die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Anester Ceseña.
In Wirklichkeit müssen die Kriege inzwischen präventiv sein. Und damit sie präventiv sind, benötigen sie einen sehr fähigen Geheimdienst, der feststellen kann, was passiert und jede mögliche Attacke oder Bedrohung verhindern kann, bevor sie stattfindet. Deswegen gibt es inzwischen mehr Arbeit für den Geheimdienst. Ich habe zwar keine genauen Daten, denn es ist sehr schwierig, sie zu erhalten, aber das Personal der Geheimdienste, FBI und CIA, hat im Allgemeinen weltweit stark zugenommen, auch in Lateinamerika.